Er rief das Jahr der Pflege aus. Mit Nachfolger Ball wurde es zum Jahr des Wartens. Droht jetzt der Pflegenotstand? Und wer denkt an künftige Generationen? Alles nur Kosmetik, die Pflegereform.
Guten Abend zur Phoenix-Runde. Es sollte der große Wurf werden für Millionen Pflegebedürftige, für deren Angehörige, für die kommenden Generationen. Doch die Pflegereform, die heute das Bundeskabinett beschlossen hat, scheint eher ein Reförmchen zu sein. Die Versicherungsbeiträge sollen um 0,1 Prozentpunkte auf 2,05% ansteigen. Dazu soll private Vorsorge gefördert werden. Alles nur Kosmetik, die Pflegereform, darüber wollen wir jetzt diskutieren. Bei mir sind Jens Spahn, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Jens Kaffenberger, stellvertretender VdK-Bundesgeschäftsführer und Pflegeexperte. Volker Leinbach, Verbandsdirektor des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Und Klaus Fussek, Autor und Pflegekritiker. Herr Fussek, nun haben alle jahrelang drauf gewartet. Hat sich das Warten gelohnt?
Nein, sicher nicht. Also gewartet haben wir. Aber ich glaube, alle, die die Politik und das geht parteiübergreifend seit Jahren verfolgen und sehen, dass das Thema ja nie irgendwo auf der Agenda war, es war bei keinem Wahlkampf ein Thema, bei keinem Parteitag ein Thema, ist nicht überrascht. Also ich glaube, Praktiker sind ernüchternd, aber nicht überrascht. Mhm.
Herr Spahn, nun war und ist sicher die Koalition gerade beim Thema Pflege nicht wirklich grün. Was halten Sie jetzt von diesen Reformplänen?
Es gab und gibt eine große Einigkeit in der Koalition, dass wir für Demenzkranke und pflegende Angehörige zu Leistungsverbesserungen kommen wollen. Dafür steht ja auch zusätzlich 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Und wenn jetzt manche so tun, 1 Milliarde wäre nicht so viel, das ist eine Leistungssteigerung von 5%. Also 1 Milliarde Euro ist für die Pflegeversicherung im Volumen von etwa 20 Milliarden Euro eine Menge Geld. Also da wollen wir deutliche Verbesserungen haben. Schwierig war es bei der Frage, wie können wir das System nachhaltig sichern? Wie können wir auch eine Reserve aufbauen für die Zeit, in der wir ganz besonders viele Pflegebedürftige in Deutschland haben werden. Das wird so 2030, 35, 40 der Fall sein, weil dann besonders starke Geburtenjahrgänge 80, 85, 90 Jahre alt werden. Und da ist das Ergebnis zumindest noch ausbaufähig. Da wird man sicherlich in den nächsten Jahren auch noch mal schauen müssen, wie man diese Komponente stärken kann.
Aber Sie hatten selber auch mal 2 Milliarden in den Raum gestellt. Jetzt sind es 1,1 ungefähr.
Es stehen erstmal 1 Milliarde Euro zusätzlich zur Verfügung. Und dann muss man auch schauen, wir wollen ja etwa auch Leistungen flexibler gestalten, dass man nicht so in starre auch Zeitkorsetts hineingebracht wird, wie es heute der Fall ist. Wir wollen es auch möglich machen, das Geld, das heute schon da ist in der Pflegeversicherung, etwa für demenziell Erkrankte, auch für Betreuungsleistungen, also mal spazieren gehen, mal das Gespräch eingesetzt werden kann, sodass es nicht nur um die Frage geht, wie viel mehr Geld, sondern auch um die Frage, wie organisiere ich eigentlich die Leistungserbringung und das, was man mit dem Geld machen kann. Ich glaube, dann kann man am Ende tatsächlich auch deutlich mehr damit lebenspraktisch für die Menschen verbessern.
Herr Kaffenberger, kann man wirklich mit dieser Reform, mit dieser geplanten Reform etwas verbessern?
Also natürlich bringt es an einigen Stellen Verbesserungen für Demenzkranke und Angehörige. Wir haben das ja auch immer gefordert, dass die beiden Themen auf die Agenda müssen. Aber wenn man sich anschaut, was sind die Herausforderungen, was muss eigentlich geschehen, da hat auch die Koalition selbst eigentlich sich eine höhere Messlatte gelegt. Also wir haben heute die Situation, dass Demenzkranke in der Pflegeversicherung nicht richtig anerkannt sind. Sie kriegen entweder keine Pflegestufe oder eine niedriger, als nach ihrem Pflegebedarf eigentlich nötig wäre. Das führt dazu, dass viele Angehörige völlig überlastet sind. 80% klagen über hohe oder sehr hohe Belastungen. Es fehlt an Unterstützungsmaßnahmen und viele landen dann letztlich am Ende der Fahnenstange im Pflegeheim. Auch das ließe sich vermeiden, wenn man da wirksam mehr tut. Und die kleinen Schritte, die jetzt erfolgen, die reichen nicht aus. Wir hätten eine neue Definition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs jetzt dringend gebraucht. Die Vorschläge dafür liegen seit Anfang 2009 auf dem Tisch. Das zweite sind die pflegenden Angehörigen. Wie gesagt, eine Stütze der Gesellschaft, die fragen nicht lange, sie tun was für ihre Angehörigen mit einem hohen Belastungsmoment. Da haben wir einzelne Maßnahmen drin, die begrüße ich auch. Was mir deutlich fehlt, ist beispielsweise eine Angleichung der Rentenbeiträge für pflegende Angehörige. Pflege, das ist das Zukunftsthema, muss denselben Stellenwert wie Kindererziehung bekommen. Das ist noch nicht so ganz durchgedrungen, glaube ich.
Herr Leinbach, nun wird auch auf private Vorsorge gesetzt, auf geförderte private Vorsorge. Die privaten Krankenkassen würden davon profitieren. Erwarten Sie da nun ein gutes Geschäft?
Es geht gar nicht darum, ob wir ein Geschäft machen oder nicht. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Herr Spahn hat die Zahlen eben genannt. Wir haben heute 2,4 Millionen Pflegebedürftige in der Spitze der demografischen Belastung. Das wird schon in 40 Jahren, 30 Jahren der Fall sein. wenn wir diese Zahl verdoppelt haben. Und es ist einfach ein Gebot der Generationengerechtigkeit, dass wir die wachsenden Pflegekosten nicht denjenigen überlassen, die dann in jungen Jahren sind, und das werden ganz wenige sein, sondern dass man selber vorsorgt. Mhm. Und das einzige Moment, Kapitaldeckung zu realisieren und damit Generationengerechtigkeit hinzubekommen, ist es im privaten Umfeld zu platzieren, weil Kapitaldeckung im gesetzlichen Umfeld, im staatlichen Umfeld immer zweckentfremdet werden wird. Insofern ist das, man hat sich mehr wünschen können, das ist gar keine Frage. Aber es ist immerhin etwas passiert, was in den letzten 10 Jahren nicht passiert ist. Und es ist ein Einstieg und ein Schritt in die richtige Richtung.
Aber wird sich das am Ende jeder leisten können? Also wenn ich mir dann doch sozial Schwache angucke, chronisch Kranke angucke, werden die sich dann so eine private Zusatzversicherung überhaupt leisten können?
Die Details stehen ja noch aus. Es wird ja einen öffentlichen Förderrahmen geben. Das wird zum einen wahrscheinlich sein, aber das ist eine Entscheidung der Bundesregierung, eine steuerliche Flankierung. Und ich denke, dass es für Geringverdiener oder Nichtverdiener, auch davon gibt es ja viele, Zuschüsse geben wird, um dieses eigene Engagement noch attraktiver zu gestalten und steuerlich und durch öffentliche Mittel zu flankieren.
Mhm. Herr Fusser, kann dieses Konzept denn aufgehen? Es gibt ja auch keine Verpflichtung letztendlich.
Mhm. Also gäbe keine. In dem Eckpunktepapier, und Eckpunktepapiere haben wir in der Pflege unendlich viele, Positionspapiere ebenfalls, es steht ja immer soll drin. Ja, das erinnert mich so, als wenn Sie zum TÜV fahren mit Ihrem Auto und der TÜV sagt, die Bremsen sollten funktionieren. Wir müssen klar und deutlich machen, wir reden hier nicht über irgendwelchen Luxus oder irgendwas, was vielleicht wünschenswert wäre, sondern wir reden über die Grundversorgung. Und das seit vielen Jahren. Im Vorspann war der, droht uns ein Pflegenotstand. Den haben wir seit Jahren. Ich verstehe auch nicht, wie wir da kollektiv wegschauen, weil wir müssen ja immer fragen, das hat ja nichts mit Parteipolitik, das Thema zu tun. Es wird in Deutschland, in Europa keine Familie geben, die nicht irgendwann betroffen ist.
Also Sie glauben, auch wenn eine andere Regierung
an der Macht wäre? Nein, das ist egal. Das spielt bei keiner Partei eine Rolle. Das müssen wir sehen. Und der Herr Rösler, ich war bei diesem ominösen Pflegegipfel, und der Herr Rösler sagte damals ganz richtig, es spielt auch im Wahlkampf keine Rolle und es kommt auch von der Gesellschaft kein Druck. Also ein Herr Bahr konnte diesen Vorschlag heute in dieser Unverbindlichkeit auch nur machen, weil er wusste, von pflegenden Angehörigen kommt kein Druck. Da kann keiner auf die Straße gehen, weil der gar keine Zeit hat. Und diese 1 Milliarde, das klingt viel. Ja, die Banken hätten sich doch kringlich gelacht, wenn wir da über 1 Milliarde reden. Ich weiß, der Vorschlag ist wieder polemisch, aber es geht darum, um die Prioritäten in dieser Gesellschaft. Es geht nicht darum, ob wir wollen, sondern wir haben dazu keine Alternative mehr. Die pflegenden Angehörigen sind am Ende, das wissen wir seit Jahren, da brauchen wir nicht. Seit Jahren wissen wir, dass wir dieses System überhaupt noch aufrechterhalten durch ein fragwürdiges System mit osteuropäischen Haushaltshilfen. Da schauen wir auch alle weg. Und so manövrieren wir uns durch, anstatt wir sagen, dieses Thema müsste Schicksalsfrage der Nation werden.
Da stimme ich Ihnen im Übrigen zu. Was mich schon umtreibt, ist, dass wir diese ganze Debatte zur Pflegereform erstmal immer nur übers Geld führen. Mal loswerden, sondern am Ende ist es ja tatsächlich das gesellschaftspolitische Megathema der Zukunft. Ja. Nicht jeder hat Kinder, aber jeder hat Eltern. Richtig. Und Sie sagten gerade schon, am Ende wird jeder in der eigenen Familie betroffen sein. Ja. Und vor der Frage stehen, pflege ich meine eigenen Eltern, einen Elternteil? Geht es darum, eine stationäre Unterbringung denn dann zu haben in einer Einrichtung und wie wird das Ganze finanziert? Die Wahrheit ist natürlich auch, die Pflegeversicherung ist ja keine Vollkostenabdeckung, sondern sie gibt nur fixe Zuschüsse, die bei weitem nicht die tatsächlichen Kosten abdecken. Sie war auch nie dazu gedacht. Und da finde ich, müssen wir auch nochmal ins Bewusstsein der Menschen bringen, dass natürlich die Verantwortung des Einzelnen und die Verantwortung in der Familie da auch füreinander einzustehen und zu sorgen, am Ende bleibt. Auch bleiben wird, weil alles andere am Ende kaum darstellbar, auch finanziell nicht darstellbar wäre und übrigens auch falsch wäre. Niemand von uns käme doch auf die Idee, zu sagen, wir nehmen jetzt alle Kinder raus aus den Familien und dann binden die Familien der Verantwortung dort an der Stelle. Und ich finde, Familie hat nicht nur was mit Kindern, sondern auch was mit den eigenen Eltern natürlich zu tun. Und da bleibt Verantwortung dann auch da. Und da haben Sie recht, die gesellschaftspolitische Debatte, das Erkennen, dass das eigentlich unser großes Thema nicht nur in Deutschland, in ganz Europa ist, dieses Pflegethema, das fehlt an der einen oder anderen Stelle noch. Das muss man auch selbstkritisch für die Politik sagen.
Ja, aber dann wäre doch auch angemessen, dass Politik auch sagt, wir haben die Prioritäten offensichtlich. Alte Menschen werden nicht wahrgenommen, so, wenn sie pflegebedürftig werden. Das Geld ist in Griechenland, ist bei den Banken, ist egal, wo auch immer.
Sie sind doch selber oft genug Bestandteil der öffentlichen Debatte. Aber Sie können jetzt, also ich sage ja, das Moment, der Blick müsste größer sein, aber Sie können nicht sagen, dass Pflege im öffentlichen Diskussionen, auch in Fernsehsendungen, in Medien,
aber es bleibt ohne Konsequenzen vor Ort, keine
Rolle spielt. Meistens ist es nur eine sehr verengte Debatte, die immer, wie auch jetzt, übers Geld und über einzelne kleine Schritte beim Geld geschieht, ohne auch mal zu sagen, in welcher großen gesellschaftlichen Herausforderung jeder Einzelne im Übrigen
da auch ist. Sie haben gerade gesagt, durchaus selbstkritisch sein. Wo sind denn die Kritikpunkte, die Sie da anführen würden?
Na, das Selbstkritische ist einfach, wie wir selbst ja auch die Debatte, ich gehöre ja mit zu den Debattenteilnehmern, führen. Dann ist der Streit, ob 5 Euro Prämie oder 8 Euro Prämie oder ob der Beitragssatz ein bisschen erhöht. Das sind wichtige Fragen, nicht falsch verstehen. Mhm. Aber das sind eigentlich nicht die Fragen, die man zuerst diskutieren sollte, sondern die Frage ist, wie wollen wir in einer Gesellschaft, wo der Anteil der Pflegebedürftigen sich verdoppelt in den nächsten 40 Jahren, wo dann jeder 10., 12. pflegebedürftig ist, wo die Zahl der über 100-Jährigen im Übrigen auch noch mal deutlich steigt, wo also Straßenbild sich auch verändert. Wie wollen wir in einer solchen Gesellschaft miteinander leben? Und wie wollen Jüngere und Ältere und übrigens auch junge Alte und ältere Alte, es gibt ja auch Unterschiede zwischen 60-Jährigen und 90-Jährigen auch gefühlt, wie wollen wir da miteinander umgehen? Das fängt schon an dann bei Kommunalpolitik, Kiez ist ja dann immer das Stichwort, Stadtteilentwicklung zu haben, wo man auch Strukturen, die vielleicht Familien nicht mehr hergeben, schafft, Netzwerke schafft, die belastbar sind, auch eben im Fall von Nachbarschaftshilfe, von Unterstützung. Und da müssen wir von der Kommunalpolitik angefangen bis in die Bundespolitik hinein nochmal deutlich breiteren Ansatz haben als nur die Frage, Euro mehr oder weniger.
Aber fehlt es da nicht auch an politischem Willen? Denn das Gefühl hat man eben, dass schon eben eine Reform geplant ist, aber die doch eher ein Reformchen ist.
Ja, also ich denke schon, Herr Spahn hat völlig recht. Die Probleme liegen auf der Hand und die Familie ist natürlich gefordert. Aber ich will auch sagen, jeden Tag übernehmen rund 4 Millionen Angehörige tagtäglich Verantwortung für ihre Eltern, für ihren Partner, für ihre Schwiegermutter unter zum Teil höchsten Belastungen und bis über die Grenze hinaus. Und da denke ich immer, in der Kindererziehung haben wir es mittlerweile erkannt, dass natürlich Familien Verantwortung übernehmen, aber dass es gesellschaftliche Rahmenbedingungen braucht, damit sowas erfolgreich ist. Man braucht Entlastung, Unterstützung, Betreuungsangebote, die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf spielt eine Riesenrolle. Und natürlich muss auch gelten, dass wenn ich Sorgeverantwortung übernehme, dass ich dann am Ende nicht in Altersarmut lande. Mhm. Und da denke ich, ist Politik auf jeden Fall gefordert. Die Angehörigen geht es nicht um 3 Euro mehr oder weniger, sondern es geht darum, jetzt wirklich kriege ich Infrastruktur, damit ich auch entlastet werde.
Aber dann gehört auch schon so weit dazu, dass in den letzten, gerade übrigens jüngst noch viel passiert ist. Wir haben die Familienpflegezeit, aber es ist auch schon mal ein wichtiger Schritt nochmal.
Kennen Sie eine Familie, die das passt?
Es geht übrigens erst zum 1.1. ja nochmal in Kraft, die neue Regelung. Es gibt die ersten Unternehmen, übrigens auch große Unternehmen, aber wir müssen auch sehen, dass Handwerk und Mittelstand es möglich machen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eben nicht nur ein Thema für Kinder, sondern auch hin zu den Eltern. Also ich sitze nicht ruhig als Arbeitskraft an meinem Schreibtisch, sage ich jetzt mal, wenn ich weiß, mein Kind liegt krank zu Hause, und ich weiß, tue es auch nicht, wenn ich weiß, mein dementer Vater ist alleine zu Hause, sondern ich muss den Kopf frei haben. Da ist diese Auszeit ganz wichtig. Wir haben schon rentenrechtliche Anerkennung, natürlich auch von Pflegezeiten kann man immer noch streiten, ob es mehr sein soll, aber ich glaube, erstmal ist das Geld im Heute besser angelegt, als jetzt da nochmal zusätzlich was zu tun. Wir haben seit der Einführung der Pflegeversicherung 1995 auch einen deutlichen Ausbau der Infrastruktur. Also so viele stationäre Einrichtungen, wie es heute gibt, auch so viele ambulante Pflegedienstangebote. Da hat sich in den letzten Jahren, finde ich, schon eine Menge entwickelt, dass auch diese Entlastung liefern.
Also die Runde ist ja jetzt sehr kritisch und auch sehr selbstkritisch, was sicherlich richtig ist. Das ist in der Tat ein Megathema. Wie gehen wir mit den Pflegebedürftigen um? Wie entlasten wir die pflegenden Angehörigen? Wir müssen aber sehen, es gibt nicht nur die ältere Generation, es gibt ja auch die Jungen. Sie haben gesagt, da tut sich einiges. Aber all das, was wir jetzt mehr an Geld ausgeben im Umlageverfahren, müssen ja die Jungen mal bezahlen. Wir werden ganz viele Alte haben, die pflegebedürftig werden. Und wir werden vergleichsweise wenige Junge haben, die das finanzieren. Insofern ist natürlich die öffentliche Hand verantwortlich, das ist ganz klar. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Rahmen, der dieses Problem anerkennt. Wir dürfen aber auch niemanden aus der eigenen Verantwortung entlasten. Das geht einfach nicht. Und da reicht es auch nicht, auf pflegende Angehörige zu verweisen, denn auch die werden wir ja bei der demografischen Entwicklung in der Zahl nicht mehr haben. Wir werden ja keine Geschwister mehr haben. Wir werden keine Tanten und Onkel, Nichten und Neffen mehr haben bei der demografischen Entwicklung. Das heißt, wir müssen, ob uns das gefällt oder nicht, finanziell vorsorgen. Und das ist eine Frage der politischen Priorisierung, aber es ist auch eine Frage, dass jeder einzelne Haushalt und jedes Individuum für sich priorisiert. Und wir müssen ja einfach Bewusstsein schaffen, dass hier ein Lebensrisiko ist, wo man selber auch Vorsorge treffen muss. Das entlastet nicht die öffentliche Hand und den Staat aus der Verantwortung, aber man selber ist auch immer mitverantwortlich für sein eigenes Schicksal.
Herr Vosek, Sie sind selbst pflegende Angehörige, Sie pflegen Ihre Mutter. Vor welchen Schwierigkeiten stehen Sie da?
Das ist ein ganz alltägliches Problem. Das ist zu sagen, wir kümmern uns, das ist selbstverständlich. Ja. Nur die Frage ist, was haben wir als Alternative, wenn einer ausfällt? Ja, mein Bruder, meine Schwester, ich machen das, haben meine Krankenschwester angestellt. Ja, wenn einer ausfällt, kollabiert das System. Wir haben überhaupt keine Alternative. Und weil es eben so ist, wie Sie sagen, brauchen wir Entlastungsangebote. Das Beispiel mit den Kindern ist gut, aber das Kind wird irgendwann mal gesund, hoffentlich. Oder auf Kinder passt vielleicht die Oma auf oder so, die Nachbarn, das ist leichter. Das ist hier ein anderer Personenkreis. Und mir geht es einfach darum, nicht wer da Recht hat, also jeder von uns hätte gerne Unrecht, sondern dass wir seit Jahren ein Problem, das demografisch, statistisch rauf und runter bewiesen ist, immer wieder kollektiv wegducken mit irgendwelchen Statistiken, sondern das, was wir hier jetzt fordern als Reformchen, steht doch seit Jahren auf der Agenda.
Aber jetzt passiert mit der,
ja, nein, es passiert, passiert immer, aber. Nein, es,
aber es zumindest ist ein Schritt, nein, das muss können, man doch anerkennen.
Wir können doch das nicht Jahrzehnte mit kleinen Schritten, Sie können doch nicht mit der Wasserpistole den Waldbrand löschen. Das Ausmaß, das wir haben und das ja unbestritten ist, erfordert andere Lösungen.
Was wären denn die anderen Lösungen?
Die anderen Lösungen heißt, wir brauchen flächendeckend jetzt Tagespflegen, die bezahlbar sind. Wir müssen endlich weg von dieser abstrusen Minutenpflege. Wir haben zwar überall Sozialstationen, aber das Personal ist da in 10 Minuten, 5 Minuten sind die wieder weg. Und das Zweite mit der Versicherung in den Heimen, machen wir uns da nichts vor. Das ist doch gar kein Personal mehr da. Sie können Geld haben, so viel Sie wollen. Die sind die Menschen nicht da, die pflegen. Selbst jetzt in den Pflegeheimen, in vielen, es gibt natürlich die gut geführten Einrichtungen, können wir darüber reden, was die anders machen.
Aber Sie sind immer noch bei der Problembeschreibung. Ich meine,
die Lösung heißt, gut, wir müssen es endlich ehrlich diskutieren,
was die Probleme sind. Was ich doch nur sagen will, ist, dass natürlich, also wir kümmern und wollen uns doch um dieses Thema natürlich kümmern, weil uns auch die Frage, das sei auch ganz persönlich, natürlich beschäftigt, wie sieht das in 10, wie sieht das in 20?
Wie sieht es heute
und
aus, Herr Spahn?
Jetzt lassen wir doch mal. Und natürlich die Frage, wie können wir den Zustand, wie er heute ist, so verbessern, aber auch eben so verbessern, dass es tragfähig auf Dauer geht. Und wenn Sie jetzt mal die Entwicklung der Pflegeversicherung nehmen, die in dem Konstrukt man vielleicht auch hätte anders machen können 1994, 95, aber jetzt ist sie so angelegt und seit 15, 16 Jahren da, dann hat sich in Deutschland im Bereich der Pflege deutlich was entwickelt, übrigens deutlich auch was entwickelt, was es so auch in anderen europäischen Ländern nicht gibt, an Infrastruktur, die Unterstützung gibt, ambulanten Pflegeeinrichtungen, stationären Pflegeeinrichtungen.
Die Niederlande sind aber zum Beispiel weiter vorne.
Da ich direkt meinen Wahlkreis an der niederländischen Grenze habe, das ist manchmal auch so immer die Geschichten, die wir uns erzählen, also in der niederländischen Politik ist gerade eine heftige Debatte über die Pflegepolitik da, weil da auch bei weitem nicht alles so
das
schön ist.
Das läuft zumindest besser als hier momentan.
Die verdrängen das Problem heißt. Genauso.
Es geht nicht nur um Verdrängen, aber wir haben die Leistung doch deutlich ausgebaut, noch in der Großen Koalition. Wir haben mehr Unterstützung und Beratung für Angehörige entwickelt. Das Problem ist tatsächlich in dem Moment, allein der Begriff ist doch schon furchtbar, weil Sie gerade sagt, man muss auch mal eine Auszeit nehmen können. Wenn man also mal Urlaub macht, 2-3 Wochen und dann die Eltern meinetwegen zu pflegenden Elternteil in eine stationäre Einrichtung gibt.
Das heißt dann
Verhinderungspflege. Ich finde den Begriff schon, das wird kaum in Anspruch genommen, weil kaum einer weiß, wie die Rahmenbedingungen sind und weil man dann natürlich auf das Pflegegeld etwa
Ich sage Ihnen, warum Sie häufig nicht in Anspruch genommen.
Deswegen müssen die Leistungen klarer strukturiert sein. Einerseits, man muss leichter überhaupt wissen, was kann ich eigentlich an Unterstützung bekommen.
Will man da denn jetzt aber ganz kurz ran? Also man hat ja nun das Gefühl, dass diese geplante Reform weder im Jetzt noch für die Zukunft die perfekte Reform ist.
Die perfekte, also ich glaube, den großen Bang und dann ist alles prima, wird es nicht geben, sondern wir müssen Schritt für Schritt die Dinge, es geht ja am Ende auch um Menschen und um Beschäftigte im Pflegebereich, die wir alle mitnehmen wollen und müssen. Wir wollen eine deutliche Flexibilisierung dessen, also dass ich nicht, wenn ich in einer Pflegestufe bin und zu Hause bin und Sachleistungsprinzip mache, also nicht Geld kriege, sondern die Leistung in Anspruch nehme, von vornherein festgelegt bin auf das, was denn tatsächlich kommt, auch getaktet in Minuten, sondern dass es auch flexiblere Möglichkeiten gibt, dass man auch Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen kann, dass man Dinge auch zusammenlegen kann mit anderen Pflegebedürftigen. Das geht heute schon, wollen wir aber nochmal befördern, etwa auch die Idee der Wohngemeinschaft, also dass demenziell Erkrankte zusammenleben. Natürlich ist es nichts Neues, aber es wird heute nicht gefördert,
Warum wird es nicht gefördert?
Wir wollen es gerade ändern, damit es in Zukunft gefördert wird, weil es mehr Graubereich geben muss zwischen ich bin zu Hause und oder ich bin in einem Heim, wenn ich es jetzt mal so nenne, also in einer stationären Einrichtung, sondern meinetwegen Wohngemeinschaften von 10-12 demenziell Erkrankten, die es heute zum Teil schon gibt, die aber keine besondere Unterstützung erfahren, die Möglichkeit in einem Stadtteil zusammenzuleben, sich gegenseitig zu helfen, auch mehr Tagespflege, da stimme ich Ihnen ja zu, also wie beim Kindertagesstätte sozusagen, morgens abgeben, abends wiederholen, da deutlich die Angebote ausbauen, das kann man, ohne dass man deutlich mehr Geld braucht. Genau das ist das, was wir tun
aber
wollen.
Geld wird man dafür schon auch brauchen. Also ich will mal ein praktisches Beispiel nennen. Also wenn wir jetzt diese Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege, also wenn ich jetzt mal als pflegender Angehöriger zwischendrin eine Auszeit brauche oder zum Arzt muss oder ein Urlaub oder sonst irgendwas ansteht, dann habe ich einen Anspruch bei der Pflegeversicherung, das ist richtig, der ist aber begrenzt auf 4 Wochen. Dann kommt hinzu, dass zum Teil hohe Eigenanteile fällig werden. Man muss wissen, viele pflegende Angehörige, gerade in den höheren Pflegestufen, müssen die Arbeitszeit reduzieren. Weniger Geld kommt rein und gleichzeitig müssen sie zum Teil mehrere hundert Euro Eigenanteile für die Entlastungsangebote leisten und gleichzeitig fällt das Pflegegeld weg. Das reißt oft so eine Lücke in die Haushaltskasse, dass sich viele, nicht alle, aber viele diese Entlastungsangebote schlicht nicht leisten können und dann bricht uns ein Stück auch Unterstützungsstruktur weg, von der Steuerzahler und Beitragszahler letztlich profitieren. Also da muss man unbedingt dran, dazu muss man auch das Geld in die Hand nehmen. Und ich meine schon auch, das Geld ist im Grunde genommen da. Also ich würde schon auch nochmal die Frage aufwerfen, wie sind die Prioritäten richtig gesetzt? Also zu Beginn des Jahres hat also der damalige Bundesgesundheitsminister auch die Eckpunkte aus der Fraktion der CDU-CSU, hatten die Probleme erkannt, da waren ambitionierte Lösungsansätze zu erkennen. Nur am Ende des Tages, am Ende des Jahres hat man schon den Eindruck gewonnen, letztlich sind dann doch die Steuersenkungen und eine Beitragssatzsenkung wichtiger als vielleicht da einen richtigen Schritt nach vorne.
Also ist da wirklich das Problem?
Ja,
wir haben über die Prioritäten schon gesprochen.
Also ich bin bei Herrn Fussel, wir brauchen natürlich eine groß angelegte gesellschaftliche Debatte. Aber die wird mit der Alterung der Bevölkerung zwingend von alleine kommen. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass wir jetzt in der idealen Welt leben. Aber wir haben doch hier ein Pflegesystem, das Europa ja weltweit seinesgleichen sucht. Und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Problemen, die nicht gelöst sind, zumindest adressiert. Wir tun was für die demenziell Erkrankten. Jahrelang kritisiert worden, dass wir da nichts tun. Wir werten auf die pflegenden Angehörigen. Wir werten auf die Pflegeberufe, indem die Pflegeberufe einen einheitlichen Ausbildungsgang kriegen sollen. Es geschieht doch einiges. Und wir machen auch klar, dass es noch eine individuelle Vorsorge bedarf, dass auch jeder einzelne Verantwortung trägt. All das reicht in Summe nicht aus. Ich bin auch bei Ihnen, dass man für eine perfekte Pflege mehr Geld braucht. Aber dafür braucht es eine gesellschaftliche Debatte, dafür braucht es eine Priorisierung.
Aber muss die nicht eben von der Politik festgelegt werden? Also wenn dann diese Reform
Man kann das kritisieren. Ich bin noch weit davon entfernt, die Regierung jetzt loben zu wollen, wirklich. Aber man muss doch anerkennen, dass wir nach 10 Jahren jetzt mal einen ersten Anlauf haben, dass was geschieht. Und wir haben ja einen Ausgangspunkt für eine Debatte, sonst säßen wir ja auch nicht hier.
Also diese Diskussion führen wir mit Verlaub seit 20 Jahren.
Ja, aber jetzt sagen, dass 20 Jahre lang nichts passiert wäre.
Es ist im Vergleich zum Aufwand wenig passiert.
Och, Herr Fussek.
Ja, ich kann Ihnen nur sagen, wir könnten dieses Eckpunktepapier auf Praxistauglichkeit testen.
Es ist in den letzten 20 Jahren ein ganzes neues soziales Sicherungssystem entstanden, nämlich das der Pflegeversicherung. Es ist eine ganze Infrastruktur entstanden. Man kann immer sagen, es muss mehr, aber Sie können doch nicht sagen, es wäre 20 Jahre lang in Deutschland im Bereich der Pflege nichts passiert.
Herr Spahn, bei der Einführung der Pflegeversicherung wurden bereits 500.000 Menschen rausgenommen, rein aus fiskalischen Gründen. Das war damals schon klar, damit das Thema Beitragsstabilität. Es ging nur um Beitragsstabilität. Das heißt, seit Einführung der Pflegeversicherung wissen wir, dass dieser Personenkreis unbedingt Hilfe braucht. Und seit ich in der Diskussion bin, und das ist diese gesamte Zeit, höre ich immer besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Jetzt stellen Sie sich mal vor, es sollen jetzt 2013 2,55 € sollten da als Verbesserung. Das ist beschämend. Das sind 10 Cent pro Stunde. Das kann man doch ernsthaft nicht als persönliche Entlastung. Ich sage Ihnen, wenn ich die bekommen sollte, ich werde auf die 2,55 Euro verzichten. Weil es ist beschämend, so ein Angebot und das als Verbesserung zu verkaufen. Natürlich ist es besser als gar nichts. Aber der Tag hat 24 Stunden. Die Familien drehen am Rad. Das wissen wir alles. Und dann bieten wir ihnen die Lösungen an, die nun wirklich, wo man sich eigentlich schämen sollte, dass man sowas ernsthaft als Fortschritt an. Sagt man doch ehrlich, mehr war nicht drin, mehr Geld ist nicht da und die Probleme lösen wir in Eigenverantwortung. Das machen die Familien doch jetzt schon.
Ja, aber das ist doch die logische Konsequenz aus dem Umstand. Natürlich muss das, was fehlt, und es fehlt natürlich was, wenn etwa in einem Heimplatz 3.500 Euro kostet, maximal 1.500 Euro von der Pflegeversicherung in Stufe 3. Übernommen werden, war immer klar und so war die Pflegeversicherung natürlich auch angelegt, dass da eine Differenz bleibt. Ja. Und natürlich, das haben Sie ja auch nicht gefordert, aber kann man den Schicksalsschlag innerhalb einer Familie, dass jemand pflegebedürftig wird, den können wir nicht völlig nivellieren.
Das ist
eine Veränderung natürlich für die ganze Familie. Ganz klar. Wir können sie entlasten, wir können sie unterstützen im Rahmen dessen. Müssen wir, haben wir auch eine Verantwortung, aber wir können nicht alles an Belastung da wegnehmen. Und da ist die Ansage und das, die deutliche Zusage, und das wollen wir jetzt konkret gestalten, auch mit den Beschlüssen von heute Morgen aus dem Kabinett, bei pflegenden Angehörigen und demenziell Erkrankten zusätzlich was zu tun. Aber, und das ist auch die Wahrheit, am Ende muss es natürlich auch bezahlt werden. Wir sind in allen sozialen Sicherungssystemen im ständigen Spagat zwischen Beitragszahlern. Das Geld fällt ja nicht vom Himmel, sondern muss von Arbeitgebern und Arbeitnehmern erwirtschaftet werden und eben den Ansprüchen derjenigen, die Leistungen bekommen. Und da ist eine Steigerung, ich sage es nochmal, von 5%. Es gibt kein anderes soziales Sicherungssystem, wo wir von einem Tag auf den anderen die Leistungen um 5% verbessern. Das wird ja dann in Kraft treten, entsprechend so sein, von einem Tag auf den anderen dieses zusätzliche Geld zur Verfügung stehen. Das hat es in keinem sozialen Sicherungssystem bisher gegeben.
Nun wird immer wieder angemerkt, dass gerade für Demenzkranke eben mehr gemacht werden soll. Wird das denn genügen, das, was man jetzt sozusagen in die Hand nimmt, um diesen Menschen wirklich am Ende helfen zu können? Jede zweite Frau ist nach neuen Statistiken in Zukunft von Demenz beispielsweise wirklich ist gefährdet, Demenz zu bekommen.
Also ich will durchaus anerkennen, die Details stehen ja noch nicht fest, aber man will da einen Schritt nach vorne. Das steht ein bisschen in Kontinuität zu dem, wie frühere Reformen. Also man weiß ja schon seit Jahren, eigentlich seit Beginn der Pflegeversicherung, dass Demenz da in der Pflegeversicherung nicht richtig, das ist so ein Geburtsfehler der Pflegeversicherung, die ja große Verdienste hat, aber das ist ein deutlicher Geburtsfehler der Pflegeversicherung gewesen. Man hat dann versucht, das mit kleineren Mitteln zu beheben. Da gibt es diese Zusatzbeiträge, 100 oder 200 Euro, die ich pro Monat kriege. Ich denke mal, man geht auf dem Weg jetzt weiter. Das ist in Ordnung, aber letztlich wissen alle, wir brauchen da eine grundsätzliche Neuorientierung, eine Neujustierung der Pflegeversicherung, dass Demenz da gleichberechtigt berücksichtigt wird in der Pflege. Das erkennen eigentlich auch alle an, alle Fachleute, auch parteiübergreifend. Und da müsste eine Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs kommen. Das kostet Geld, wenn ich das noch sagen darf. Schätzungsweise rund 3 Milliarden Euro. Das muss man sehen. Aber ich meine schon, das Geld ist durchaus da. Es gibt Alternativen. Wir hatten viel auch über den internationalen Raum geredet. Die Pflegeversicherung, ich bin absoluter Verfechter der Pflegeversicherung. Das war eine wichtige Innovation, das einzuführen. Aber in anderen Ländern, wenn ich mir angucke, die Eigenanteile sind in Deutschland eine der höchsten in der gesamten OECD, was die Leute aus der privaten Tasche noch draufzulegen haben. Und andere Länder, Schweden, Niederlande, die geben 4-mal mehr für Pflege aus.
Und wie könnte es denn alternativ finanziert werden?
Und ich will vielleicht mal ganz konkrete Vorschläge machen, wo diese 3 Milliarden herkommen könnten. Also zum einen eine Beitragssatzerhöhung, denke ich, da hätte man sich auch ein bisschen mehr als 0,1 trauen können. Dazu stehen wir auch. Das zahlen auch alle Versicherten, alle Beitragszahler, Rentnerinnen und Rentner zahlen das ja in vollem Umfang. Da hätte man sich mehr trauen können, ohne dass der Wirtschaftsstandort Deutschland, glaube ich, großen Schaden genommen hätte. Zum anderen gibt es auch die Möglichkeit, einen Risikostrukturausgleich zwischen gesetzlicher und privater Pflegeversicherung. Da haben wir ja das Problem, dass gerade die Gutverdiener und die mit den geringen Risiken pflegebedürftig zu werden, dass die in der privaten Pflegeversicherung im Grunde genommen sich an der Solidarität mit Kranken, chronisch Kranken und denjenigen, die weniger verdienen, gar nicht beteiligen.
Wäre das eine Möglichkeit?
Das ist eins dieser Vorurteile, die sich hartnäckig halten, aber von der Realität nicht gestützt sind. Die Privatversicherten bilden eine normale Risikostruktur ab. Wir laufen sogar in eine Altersklasse rein, wo unser Risiko, pflegebedürftig zu werden, stärker steigt, als es in der gesetzlichen Krankenversicherung bzw. sozialen Pflegeversicherung der Fall ist. Und was in der privaten Krankenversicherung praktiziert wird, ist Generationensolidarität. Solidarität ist keine Einbahnstraße. Es kann nicht immer bedeuten, dass wenige Junge für viele Alte alles zahlen. Das kann nicht sein. Wenn Sie das Leistungsniveau der Pflegeversicherung heute stabilisieren wollen, bei Verdopplung der Anzahl der Pflegebedürftigen, müssen Sie den Beitragssatz verdoppeln. Da kommen Sie mit 3 Milliarden nicht hin, da brauchen Sie noch mal 20 Milliarden. Wenn Sie dann noch die Deckungslücke schließen wollen, müssten Sie den Beitragssatz vervierfachen. Und wir haben dieses Problem der Demografie nicht nur in der Pflegeversicherung. Wir haben es in der Krankenversicherung, wir haben es in der Rentenversicherung. Ich bin bei vielen Diskussionsrunden. Es bedeutet, wenn sich Ihre Vorstellungen durchsetzen, dass wir von unseren Einkommen über 100% an Beiträgen bezahlen.
Wir haben eine demografische Entwicklung.
Was haben wir denn für Alternative?
Man kann doch
nur das ausgeben, was man hat.
Ja. Aber dann muss man in diesem reichen Land fragen, wo die Prioritäten sind.
Da bin ich bei Ihnen.
Wir haben nochmal, ich glaube, das ist immer...
Das muss dann aber auch jeder an sich selbst fragen. Und dann sind wir auch wieder ein Stück weit bei der privaten Vorsorge. Und die Frage, ob ich nicht da
auch... Das ist nicht verpflichtend und da ist die Frage, wer macht damit und wer nicht.
Inzwischen ist es mir egal. Ich bin auch gegen diese Ideologisierung der Diskussion. Wir müssen vorsorgen, eine Gesellschaft, die sich diesen Luxus leistet, über Jahrzehnte dieses Thema kollektiv zu verdrängen, nach dem Motto, mich betrifft's schon nicht, wird jetzt privat vorsorgen müssen. Ja, selbstverständlich. Aber trotzdem müssen wir draußen klar machen, diese Zahlenspielereien, da einer 2 Millionen, da 20 Milliarden, das ist, es geht darum, dass wir uns im Klaren sein müssen, eigentlich müssten wir eine ethische Wertediskussion führen, zu sagen, wir reden um die Versorgung. Sie haben zuerst das Beispiel gebracht, das geht unter, es geht um mal Zuwendung, um mal in den Arm nehmen, Zeit haben, über solche Peanuts-Beträge reden wir. Wir reden nicht über
Luxus.
Aber
wie kann das gelingen? Wie kann das gelingen? Wer muss da was anstoßen?
Ich sage immer, inzwischen, die Diskussion ist durch. Wir haben kein Erkenntnisproblem. Ja, Sie hätten das Beispiel noch bringen, Rehabilitation vor Pflege kommt jetzt. Ja, das ist ein Gesetzesanspruch seit Einführung der Pflege. Das wird ja nicht gemacht. Wir könnten die Krankenkasse mit der Pflegekasse zusammenzulegen, dann gäbe es ein Anreizsystem. Derzeit ist es so, je schlechter Sie pflegen, desto mehr Geld kriegen Sie aus dem System. An dieses System geht niemand ran. Das muss man sich vorstellen. Je besser ein Heim pflegt, tolles Personal, tolle Krankengymnastik, werden Menschen zurückgestuft, es gibt weniger Geld. Null Anreize. Ich bin der festen Überzeugung, wir haben noch eine Lösung und das ist Kommunalisierung der Verantwortung. Die Kommunen sind verantwortlich für die Versorgung ihrer Kinder, für ihre alten Menschen und müssen sich gemeinsam zusammentun. Bürgerengagement, Vernetzung, die ganzen Schlagworte sind bekannt. Nur so ist es lösbar.
Aber das hatten wir ja vor Einführung der Pflegeversicherung, dass
immer
die Kommunen verantwortlich waren, da hat die Vernetzung aber nicht geklappt.
Ja, deswegen.
Die Vernetzung klappt auch jetzt und auch das ist doch eingeführt worden über die Pflegeberatung. Also wir haben eine Pflegeberatung, die intensive Netzwerkarbeit leistet.
Ich bin in der Pflegeberatung.
Sie sind vielleicht bei den Pflegestützpunkten.
Nein, es ist völlig egal. Wir beraten,
ist egal.
Ich berate jeden Tag pflegende Angehörigen. Können Sie mir glauben, seit 20 Jahren. Jeden Tag. Das System ist, wir wissen, wo die gesetzlichen Grundlagen sind. Jede Kasse gibt Hochglanzbroschüren. Da steht doch alles drin. Die Frage ist nur, was können wir Ihnen anbieten, was die Leute bezahlen können.
Ja, aber Sie können doch da Netzwerkarbeit machen. Sie können doch identifizieren, welche Leute ehrenamtlich noch Pflegebedürftige besuchen wollen und so weiter.
Wollen Sie
was
sagen?
Das passiert doch.
Ja, das machen wir doch.
Ja,
nur
eben.
Das Dilemma ist, hat doch niemand gesagt. Ja. Nur das Dilemma ist, das sind ja Dinge, die reichen in diesem Ausmaß nicht. Das greift nicht.
Nein. Aber wie könnte man da sozusagen eine Möglichkeit finden, zu sagen, es gibt schon Projekte, es gibt schon Alternativen, um sozusagen es den Angehörigen leichter zu machen, um es auch den Menschen, die gepflegt werden müssen, leichter zu machen. Wie kann man da auch noch mal mehr ausbauen? Wenn wir jetzt eben die finanzielle Frage sagen, das ist natürlich dann auch wieder eine Geldfrage, aber wie kann man das ins Bewusstsein noch mal anders reinkriegen?
Kreative Lösung. Zum einen, übrigens wird es wahrscheinlich am Ende eine kleine Summe nur sein, aber ich nehme nur mal ein konkretes Beispiel. Im Moment gibt es für pflegende Angehörige im Grunde keine Selbsthilfeförderung. Also bei chronisch Kranken zum Beispiel fördern wir Selbsthilfegruppen, wo man sich auch austauschen kann, wo man auch professionelle Hilfe in der Gruppe sich organisiert und anderes. Und wir wollen jetzt eine Selbsthilfeförderung auch für pflegende Angehörige, die ja selber nicht krank sind, aber trotzdem Unterstützung gut gebrauchen können und sie gegenseitige Stützung und über die eigene Situation einfach mal mit jemandem reden können, dem es genauso geht. so banal ist es ja manchmal schon, was genau hilfreich sein kann, entsprechend zu fördern. Das geht wahrscheinlich schon mit 10, 20 Millionen Euro, also eine vergleichbare kleinere Summe im Gesamtsystem, um da was anzustoßen. Ein zweites Riesenthema, was ich gerade schon mal angedeutet habe, sind diese Wohngemeinschaften. Die gibt es schon, die gibt es auch nochmal deutlich mehr. Aber ich denke schon, dass gerade auch in der Frage, es nicht zu groß zu haben, keine Einrichtung mit 80, 100, 120 Menschen, die dort leben, sondern eben 10, 12, 15, die eine WG sozusagen
gründen. Münster gibt es beispielsweise ein gutes Beispiel.
Es gibt in der ganzen Republik schon gute Beispiele.
Eigentlich in jeder Stadt sein.
Aber es ist heute zumindest für die Unterstützung der Pflege.
Warum wird das so wenig gefördert?
Also erstmal kriegen ja alle, die da sind, natürlich die normalen Leistungen im ambulanten Bereich, und wir überlegen jetzt, oder wir wollen das, wir diskutieren noch mit wie viel Geld, aber finanziell nochmal zusätzlich befördern und unterstützen für die Organisation sozusagen dieser Wohngemeinschaft.
Außerhalb dieser Milliarde.
Zusätzlich,
das Projekt ist
zusätzlich,
befristet.
Zusätzlich,
das ist befristet.
Was dazu zu, nein, das wollen wir ohne Fristen.
Aber Sie wissen, Herr Spahn, warum das so läuft, weil das Hauptgeld läuft in die stationäre Pflege hinein. Da ist das Problem. Aber ich würde gerne zum Thema einsparen, weil wir reden ja nur über Ausgeben. Ein Projekt in diesem Eckpunktepapier ist die ärztliche Versorgung in den Heimen soll verbessert
muss
werden.
Muss verbessert werden.
Das würde ich gerne, das hätten Sie vielleicht, es steht soll drin. Seit Jahrzehnten ist bekannt, wissenschaftlich rauf und ruf bewiesen, wie viel Milliarden, und da geht es tatsächlich um Milliarden, verschwendet werden, weil die ärztliche Versorgung in den Heimen nicht funktioniert, weil es keine Heimärzte gibt. Das heißt, für eine simple Infusion werden Menschen in ein Krankenhaus transportiert. Das wissen wir, das können wir morgen ändern, heute ändern. Und da hätten wir mal den Mut, mal in das politische System zu gehen. Und ich behaupte immer noch, solange an den Folgen schlechter Pflege so viel Geld verdient wird, werden wir das System nicht in den Griff kriegen. Und da muss die Politik mal Mut haben, sich mit mächtigen Lobbyisten auch mal anzulegen und mal ehrlich die Dinge beim Namen zu nennen.
Angst vor Lobbyisten haben wir da an keiner. Ich wüsste auch nicht, womit die drohen sollten, ehrlicherweise. Aber das Problem, Reha vor Pflege, sprechen Sie ja richtigerweise an. Also sich zu bemühen, dass jemand möglichst lange fit bleibt, idealerweise noch so viel als eben möglich selbst organisieren kann und vielleicht der Prozess langsamer voranschreitet.
Ist ein Rechtsanspruch bereits.
Ist heute aber nicht mit genug Anreizen ausgestattet, sich darum zu kümmern. Wir haben ja schon was geändert mit der letzten Pflegereform, dass sie zumindest als Einrichtung, wenn sie jemanden in eine bessere Stufe kriegen, etwas länger das Mehrgeld kriegen. Aber es ist am Ende sind sie ja dann in dem Widerspruch zu sagen, dass jemand, der nur noch weniger pflegebedürftig ist, dann immer noch so viel mehr Geld kriegt, als wenn er in einer anderen Pflegestufe wäre.
Das ist,
so rum müssen sie einen Widerspruch auslösen. Es kann ja auch nicht sein, dass es dauerhaft so viel mehr Geld gibt für jemanden, der gar nicht mehr so viel Unterstützung braucht. Das würde, glaube ich, auch ungerecht gegenüber anderen sein. Und deswegen ist das Thema jetzt auf der Agenda auf jeden Fall, aber die Lösungen sind manchmal auch nicht so einfach, wie sie hier so suggeriert
werden. Also die vielen positiven Beispiele, die wir haben, die seit Jahren funktionieren, die zum Teil ausgezeichnet sind, zeigen, dass es anders geht. Ich kenne einen guten Geschäftsführer, der gesagt hat, ein gutes Pflegeheim zeichnet sich dadurch aus, dass es seine Einnahmen verringert. Warum schaffen wir hier nicht einen Anreizsystem? Das wäre doch möglich. 2% der Pflegebedürftigen haben Reha-Anspruch.
Und das wir haben, gut genug ist, darüber können wir gerne reden. Aber dass es einen Anreiz gibt, einen finanziellen, länger dann auch noch mehr Geld zu kriegen, als eigentlich nach Stufe da wäre, ist ja heute schon da. Aber er scheint als Mechanismus noch nicht zu wirken,
wie er soll. Er funktioniert nicht, weil er befristet ist.
Was glauben Sie, wie viele würden am Ende wirklich sagen, ich will privat vorsorgen, ich werde dieses Angebot in Anspruch nehmen?
Das ist insofern schwer zu prognostizieren, weil wir den finanziellen Rahmen ja noch nicht kennen. Wir wissen nicht, in welchem Umfang sich die öffentliche Hand dort engagieren will. Im Augenblick kann man feststellen, dass rund 2 Millionen Menschen eine Pflegetagegeldversicherung freiwillig abgeschlossen haben, ohne relevante steuerliche Flankierung. Wir wissen aber auch, so ist der Deutsche auch angelegt, wenn es steuerliche Flankierung gibt, dann wird das sehr stark in Anspruch genommen. Als Beispiel wird immer genannt der Riester-Vertrag. Da haben wir mittlerweile dank steuerlicher Flankierung und Zuschüsse rund 16 Millionen Verträge.
Wird schon von Pflegeriester gesprochen.
Man kann sagen, es ist wenig, es ist zu wenig. Natürlich ist mehr wünschenswert, aber es ist doch ein sehr relevanter Beginn. Und es ist auch Teil eines Bewusstseinswandels, der auch bei jedem Individuum ankommen muss.
Da würde ich gerne mal einhaken. Also grundsätzlich... ist das alle Ehren wert. Wir haben ja eben gehört, dass 30% ungefähr der Kosten werden nicht von der Pflegeversicherung getragen. Das ist richtig, dass man privat vorsorgt. Das ist alle Ehren wert. Ich sehe allerdings tatsächlich bei dieser staatlichen Förderung jetzt und den Produkten Pflegetagegeldversicherung eine ganze Reihe von Fragen mindestens oder Problemen. Also zum einen sehe ich, das ist das übliche Prinzip der Versicherung. Es gibt die Risikoprüfung, das heißt diejenigen, die chronisch krank oder behindert sind.
Also wenn ich 50 Jahre alt bin, chronisch krank, habe ich schon mal ein Problem.
In der freiwilligen Versicherung, da bin ich gespannt. Also wie Sie da eine Lösung hinkriegen, dass es keine Gesundheitsprüfung gibt, also da würde ich mich überraschen lassen. Zum anderen haben wir ja auch in der Pflegetagegeldversicherung, wie wir sie heute kennen, eben auch nach Alter und Geschlecht doch sehr stark steigende Prämien. Also Frauen, das hat einfach damit zu tun, dass sie länger leben und häufiger alleinstehend sind, wenn der Pflegefall eintritt, zahlen 50% mehr bei der Pflegetagegeldversicherung als Männer im Vergleich. Also da sehe ich halt das Problem auf uns zukommen. Das ist das zentrale Problem bei der privaten Absicherung, wenn wir sie sozusagen staatlich gefördert als Lösung propagieren, dass diejenigen, die wenig verdienen, dass die chronisch krank, behindert, Vorerkrankungen haben, älter sind, dass die sich so eine Versicherung
Besser gestellten sich leisten können.
Da muss man ja was zu sagen. Das kommt
die Spaltung der Gesellschaft.
Da passt das Solidaritätsprinzip.
Das kommt ja ganz auf den politischen Rahmen an, der geschaffen wird. Probleme haben Sie ja adressiert, die sind da, die werden auch gesehen. Und es ist völlig klar, wenn in ein Sicherungssystem öffentliche Mittel reingehen, dass dann natürlich anders agiert werden muss, auch von der Produktseite her, als wenn es keine öffentlichen Mittel gibt. Und die Probleme sind sehr wohl bei uns angekommen und wir schauen jetzt, wie wir die Probleme gesellschaftsverträglich und auch im Interesse jedes Individuums umsetzen können. Das ist gar keine Frage.
Aber Sie wollen ja auch noch Geld verdienen, von daher.
Jeder muss auskömmlich leben. Das gilt für Pflegeheime. Das ist völlig klar. Wir alle leben davon. Sie leben auch davon, dass sie für ihren Beruf Geld bekommen. Und so ist, da macht die private Krankenversicherung keine Ausnahme. Das ist sicher
Pflege
richtig.
Pflege ist ein Geschäft.
Aber man darf, ich gar nicht gehen. Aber man darf dazu sagen, dass jeder Überschuss, der in der privaten Krankenversicherung erwirtschaftet wird, zu 80-90% an die Versicherten wiederum ausgeschüttet wird, was überhaupt nicht gesehen wird.
Der Eindruck, der hier gerade entstanden ist, der ist schon ein bisschen gefährlich, denn das wissen Sie eigentlich auch. Natürlich ist jeder, egal ob jemand mit Behinderung, mit geringem Einkommen, chronisch krank, kriegt am Ende die Pflege, die er braucht in Deutschland. Also das ist auch im Übrigen ein großer Unterschied zu vielen anderen Ländern auf der Welt, dass dann zumindest finanziell über die Qualität, aber in den Einrichtungen, obwohl da die Sache auch manchmal besser ist, als wir sie darstellen, aber erstmal dann der Grundsicherungsträger und die Sozialhilfe ja einspringen und entsprechend bezahlen. Es muss ja niemand vor der Tür bleiben. Und den Eindruck sollten wir auch nicht erwecken. Was wir schon wollen mit der Förderung auch privater, mit der Förderung privater Vorsorge ist die Idee, dass erstmal jeder für sich und für seine Familie verantwortlich ist und auch vorsorgen soll, wir stärken wollen. Die Idee ist auch richtig.
Gut, aber wie kann der politische Rahmen aussehen?
In dem Moment, wo das jemand nicht kann oder nicht getan hat, lassen wir ihn natürlich nicht auf der Straße, im wahrsten Sinne.
Aber wie kann der politische Rahmen aussehen, dass eben sich auch Menschen, die vielleicht nicht so gut gestellt sind, sich trotzdem finanziell so absichern können, dass sie auch so gepflegt werden können wie die anderen, die sich leisten können? Da haben wir gerade über diesen politischen Rahmen diskutiert, um da sozusagen chronisch Kranken, Behinderten oder eben auch Menschen, die nicht so viel Geld haben, eine Möglichkeit zu geben.
Am Ende haben Sie ja schon heute nicht, das wird übrigens nicht selten von denen, von vielen kritisiert, in den Pflegeeinrichtungen kaum einen Unterschied zwischen denen, die selbst die Einrichtung bezahlen, ihr eigenes Haus dafür aufgeben müssen, ein großes Vermögen dafür aufgeben müssen oder denjenigen, wo es die Sozialhilfe zahlt. Es gibt, bis auf wen, Bayern hat es mal versucht mit zwei Bettzimmern, glaube ich, ist aber auch gescheitert. Es gibt faktisch eigentlich keinen Unterschied weder in der Qualität der Pflege noch im Angebot. Das macht es ja manchmal auch so schwierig, private Vorsorge einen Anreiz zu setzen, weil manche dann ja sagen, warum soll ich denn dann privat vorsorgen? Und deswegen muss diese Förderung erstens klug ausgestattet sein und zweitens müssen wir dann auch nochmal über unser Menschen- und Gesellschaftsbild reden. Ich jedenfalls habe die Idee, und so möchte ich mein Leben auch angelegt haben und so bin ich auch erzogen, erstmal die Dinge, die man selbst regeln kann, selbst zu regeln und im Rahmen meiner Möglichkeiten vorzusorgen, und nicht anderen zur Last zu fallen. Gut, in dem Moment, wo ich nicht kann, brauche ich natürlich Unterstützung von den anderen. Aber ich finde, jeder sollte erstmal den Anspruch haben, soweit er kann, auch selbst vorzusorgen.
Aber trotzdem erwarten da eben einige den politischen Rahmen. Ich habe nicht so recht eine Antwort bekommen können, wie es aussehen kann.
An dem arbeiten wir noch gemeinsam mit den Kollegen im Finanzausschuss.
Gut, und das wird wahrscheinlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Also ich gehe davon, es werden ja zwei Gesetzgebungsverfahren sein. Das Gesetzgebung zur Leistungsverbesserung werden wir bis am Jahresende sicherlich einen Gesetzentwurf haben und dann auch starten können. Was die Frage der Förderung angeht, werden wir sicherlich noch ein paar Monate länger in der Diskussion miteinander brauchen, aber spätestens auch da zum 01.01.2013 eine Lösung in Kraft setzen.
Vielen Dank für die Diskussion hier in der Phoenix-Runde. Ihnen Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin. Tschüss.